Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir befinden uns bei Folge 318 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 256. Es wird drei Folgen geben zu einer Neuerscheinung aus dem Input Verlag, also aus meinem Verlag, Guy de Maupassant zur See. Wie ich das Buch entdeckt habe und warum es mir besonders gut gefallen hat, werden Sie in Folge 3 erfahren. Heute also nun Folge 1 von 3 zur See. Wir hören das Vorwort, geschrieben von Charlotte Ueckert, mit dem Titel Analysen von Mensch und Natur. Bellamy ist der Titel einer seiner erfolgreichsten Romane, 1885 erschienen, und so hieß auch sein Segelschiff, mit dem Guy de Maupassant die Reise machte, die in diesem Buch zur See beschrieben wird. Das Buch wurde bereits im selben Jahr in Frankreich 1888 veröffentlicht. 11 Jahre später erschien es in Deutschland. Im Unterschied zu seinen zahlreichen Romanen und Erzählungen nennt er es selbst nur ein Tagebuch, das keinerlei Geschichte, keinerlei interessanten Abenteuer enthält. Er schreibt nur zu seinem eigenen Vergnügen alles auf, was er sieht und denkt, und wird als berühmter Autor gebeten, es zu veröffentlichen. Denn die Leser folgen in voller Spannung und erkennen viele Gefühle und Gedanken, die sie nachempfinden können und die sie dazu anregen, über ihre eigenen Lebensumstände nachzudenken. Der berühmte Schriftsteller und Journalist, der auf einer Ebene mit Balzac und Flaubert im 19. Jahrhundert lebt und arbeitete, ist trotz seiner vielgelesenen und später oft verfilmten Romane wahrhaftig kein Menschenfreund gewesen. Mehr als seine Romane und Erzählungen, die von Verführung, Überdruss und vergeblichem Lieben handeln, verraten das seine Tagebücher. Sie sind ebenfalls blendend geschrieben, voll mit wunderbaren poetischen Beschreibungen, Wahrnehmungen und Gedanken sowie Anschauungen über die Schönheit der mittelmeerischen Welt. Aber zugleich ein hohes Lied der Absonderung, des Alleinseins, auch der Verachtung. Wer war das? Geboren 1850, starb er schon 1893 an der Syphilis, mit der er sich früh angesteckt hatte. Vielleicht ist das eine Erklärung für die oft bitter verachtungsvolle Sichtweise den Menschen, nie aber der Natur gegenüber. Maupassant wusste, was die Krankheit bedeutete, versuchte sich nach seinem Zusammenbruch 1892 umzubringen, kam in die Psychiatrie und starb in geistiger Umnachtung. Reich geworden nach großen Erfolgen, gab er seine Angestelltenposition 1880 auf, baute sich ein Haus und kaufte eine Segeljacht, charterte zwei Seeleute und fuhr mit ihnen die Mittelmeerküste entlang, den Zufällen von Wetter und Wind hingegeben. Immer wieder erlebt oder beobachtet er die menschliche Unvernunft, von Enttäuschung und Selbstzweifeln gequält. Wenig Handlung, aber viel Intensität. Obwohl gar nicht viel Abwechslungsreiches passiert, gelingt es ihm, den Leser zu fesseln, ihn mit auf diese Reise zu nehmen. Er schildert in einer eindrücklichen Szene, wie er nachts im Bett eine Stimme hört, einen tief empfundenen, verzweifelten Ruf. Es ist die eigene, Zitat, die Stimme, die unaufhörlich in unserer Seele ruft, die düstere, schmerzerfüllte, quälende, unversöhnliche, unvergessliche, wilde Stimme, die uns unaufhörlich vorhält, was wir getan und was wir nicht getan haben. Zitat Ende. Wie im Tagebuch üblich, wechselt die Erzählzeit. Manchmal schreibt er von vergangenen Erlebnissen, dann wieder direkt in der Gegenwart, immer anschaulich und poetisch zugleich. Zitat, jetzt wird die ganze Alpenkette sichtbar wie eine gewaltige Woge, die das Meer bedroht, eine schneebedeckte, granitene Woge, deren herausragende Spitzen wie schaumbedeckte Kegel aussehen. Und die Sonne geht auf hinter all diesem Eis und Schnee, auf dem sich tausend und abertausende Lichtstrahlen widerspiegeln. Zitat Ende. Die beiden Seeleute werden Freunde, auf deren Ratschläge er hört, über die er nie schimpft, wie über die Allerweltsmenschen an Land. Er teilt mit ihnen Sturm und drohende Wellen, aber auch die Schönheit der Nacht und des frühen Morgens, wo sie ihm Tipps für besondere Blicke und erfolgreiche Fischfänge geben und ihm seine Einsamkeit leichter machen. Er schreibt über besondere Menschen, die er besucht, und schildert deren Schicksal, das sich beim nächsten Besuch verändert hat. Ein Pärchen, das in der Einsamkeit lebt und das er zufällig trifft, imponiert ihm. Sie sind schon alt. Die Frau war einst ein junges Mädchen aus einem Adelsgeschlecht, das dem Mann, einem jungen Soldaten in die Wildnis, gefolgt ist. Nun ist er taub, aber liebevoll von ihr umsorgt. Montpassant beobachtet die große Liebe der Frau zu dem Mann und fast ist er neidisch, dass so etwas möglich ist. Aber beim nächsten Besuch hat die Frau allen Zauber verloren. Eine Magd erzählt ihm, dass sie erfahren hat, der alte Mann hätte seit 30 Jahren im nahen Dorf eine Geliebte. Also auch wieder eine Geschichte von Enttäuschung. Die Frau soll sich daraufhin aus dem Fenster gestürzt haben. Anmerkung von mir als Sprecher, die Geschichte geht noch weiter, das ist hochspannend. Wieder im Vorwort von Charlotte Ueckert. Zur See ist ein Schriftstellertagebuch. Immer wieder kommen Reflexionen über das Schreiben darin vor. Interessant ist seine Unterscheidung von Lyrikern und Romanciers. Die Lyriker sind für ihn größere Idealisten, die Romanciers berechnender, bieten aber mehr Überraschungen. Der Lyriker hat einen innerlichen Reiz, der Romancier mehr Geist. Er schildert die Schriftstellerei aber auch als Fluch. Zitat: Ich schreibe, weil ich alles, was ist, verstehe, weil ich darunter leide, weil ich es zu gut kenne und vor allem, weil ich es, ohne es genießen zu können, in mir selbst, in dem Spiegel meiner Seele schaue. Statt uns zu beneiden, möge man uns beklagen, denn das ist es, wodurch sich der Schriftsteller von seinen Mitmenschen unterscheidet. Zitat Ende. Ein bestürzender Aspekt ist ein gewisser Menschenhass, der durch das Buch tobt wie ein plötzlicher verheerender Sturm. Aber wer von uns kennt das Gefühl der Verachtung nicht? Es schützt vor der eigenen Verletzlichkeit. Montpassant fühlt sich und alle Menschen in sich selbst eingekerkert, wünscht sich oft sogar den Tod. Hässlich und lächerlich findet er die Mehrzahl seiner Mitmenschen. Er ist überzeugt, dass der Mensch allein leben sollte, um seine Intelligenz nicht abstumpfen zu lassen, um sich nicht von der, Zitat, universellen Dummheit, Zitat Ende, anstecken zu lassen. Menschen müssen sich aneinander klammern, um nicht mehr allein zu sein. Das ist der größte Schrecken, den sie nicht ertragen können. Eine gnadenlose Psychologie, die er hier ausbreitet, indem er gleichzeitig sein eigenes Alleinsein, sein Unglück, beklagt. Mit ambivalenten Gefühlen lege ich das Buch zur Seite. Einerseits betroffen von seiner Ehrlichkeit, erschüttert durch sein Leiden, andererseits auch immer wieder getröstet durch seine wunderbaren Naturschilderungen. Für Frankreich-Fans, so Charlotte Ueckert weiter, für Frankreich-Fans gibt es übrigens ein köstliches Kapitel über die gesamte französische Herrschergeschichte. Jeder wichtige König von Chlodwig, Pippin, den verschiedenen Ludwigs bis zu den drei Napoleonen wird mit seinen Eigenschaften wunderbar satirisch beleuchtet. Dabei geht es um ihre Verdienste, aber auch um ihre Schwächen. Soweit also das Vorwort von Charlotte Ueckert, Literaturwissenschaftlerin, die ja in meiner Buchreihe Perlen der Literatur mehrere Vorworte geschrieben hat. Nun widmen wir uns dem Text. Dem Text vorangestellt ist von Guy de Maupassant eine ganz kurze Einleitung. Dieses Tagebuch enthält keinerlei Geschichte, keinerlei interessantes Abenteuer. Als ich im vergangenen Frühjahr eine kleine Reise auf dem mittelländischen Meer machte, schrieb ich jeden Tag zu meinem eigenen Vergnügen alles auf, was ich sah und was ich dachte. Eigentlich habe ich nur Wasser, Sonne, Wolken und Felsen gesehen. Von etwas anderem weiß ich nichts zu berichten. Und meine Gedanken waren die eines Menschen, der von den Wogen getragen und getrieben wird. Soweit also das kleine Vorwort. Und jetzt geht's los im Text. Ich schlief noch ganz fest, als mir der Schiffspatron Bernard eine Handvoll Sand ans Fenster warf. Ich öffnete und atmete voller Wonne die herrlich kühle Nachtluft. Der Himmel war blau und klar, voll mit tausend und abertausend funkelnden Sternen. Der Matrose, der an die Wand gelehnt dastand, sagte ruhig: »Schönes Wetter, Herr!« »Was für Wind?« »Landwind.« »Gut, ich komme gleich.« Eine halbe Stunde später ging ich eiligen Schrittes die Küste entlang. Der Horizont begann farbloser zu werden und ich sah in weiter Ferne hinter der Baie des Anges die Lichter von Nizza und noch weiter zurück den Leuchtturm von Villefranche. Vor mir stieg in unbestimmten Umrissen Antibes auf mit seinen Türmen, die weit über die in Kegelform erbaute Stadt hinausragen. Auf den Straßen ein paar Menschen und ein paar Hunde, Arbeiter, die ans Werk gingen. Im Hafen nur das leichte Schaukeln der Tartanen und das kaum hörbare Plätschern des Wassers, ab und zu das leise Anschlagen der Schiffstaue gegen die Masten. Schiffe und Steine, selbst das Meer scheint zu schlafen unter dem goldig schimmernden Firmament, unter dem Blick des kleinen Leuchtturms, der über den kleinen Hafen wacht. Da in weiter Ferne der Werft des Meisters Arduin gerade gegenüber erspähte ich ein Licht. Ich spürte eine Bewegung, ich hörte Stimmen. Man erwartete mich. Bellamy war zur Abfahrt bereit. Und von mir als Sprecher die Anmerkung, Bellamy war der Name des Schiffes, was er sich ja von dem Geld gekauft hatte, was er mit den Romanen verdient hatte. Er war wirklich reich geworden durch Schreiben. Bellamy war zur Abfahrt bereit. Ich ging in den Salon hinunter, der von zwei balancierenden Kerzen, Magnetnadeln gleich, nur spärlich erhellt war, zog mir einen warm gefütterten Mantel an, setzte meine dicke Mütze auf und stieg dann sofort wieder auf die Brücke. Man hatte die Segel und Taue schon schießen lassen und die beiden Matrosen führten die Yacht senkrecht auf ihren Anker. Dann hissten sie das große Segel, während die Blockrollen und die Masten langsam ihre monotone Klage hören ließen. Groß und weiß ragte das Segel in die dunkle Nacht, Himmel und Sterne verdeckend, und ein Windstoß bewegte es ab und zu leicht. Wie ein eiskalter Hauch kam's von dem noch unsichtbaren Berg, dessen schneebedeckten Gipfel man erahnte. Leicht schwache Windstöße, kaum zu neuem Leben erwacht. Jetzt zogen die Leute den Anker ein. Ich ergriff das Steuer und langsam, ganz langsam begann das Schiff, einem großen Gespenst gleich, über das ruhige Wasser zu gleiten. Um aus dem Hafen zu kommen, mussten wir zwischen den ruhig und träge daliegenden Tartanen und Schonern durchlavieren. Ganz allmählich gelangten wir von dem einen Kai zum anderen, unser kleines rundes Boot nachschleppend, das uns wie ein kleiner, kaum dem Ei entkrochener Schwan der Mutter folgte. Kaum im Fahrwasser begann die Yacht, wie von einer plötzlichen Fröhlichkeit belebt, ihre Fahrt zu beschleunigen und auf den unzähligen leichten Wogen zu tanzen, die wie bewegliche Furchen einer unbegrenzten Ebene erschienen. Sie fühlte das stark pulsierende Leben des Meeres, sobald sie das tote Wasser des Hafens hinter sich hatte. Wellenschlag hatten wir nicht. So steuerte ich denn zwischen den Mauern der Stadt und der Ankerboje Cinquefranc hindurch, und dann ging's den Wind im Rücken lustig fort, um das Vorgebirge zu umsegeln. Der Tag begann allmählich zu erwachen. Die Sterne hörten auf zu leuchten. Der Leuchtturm von Villefranche schloss zum letzten Mal sein sich ewig drehendes Auge, und ich sah oberhalb von Nizza, das noch unsichtbar war, einen seltsamen rosigen Lichtschein. Es waren die Gletscher der Alpen, die unter dem Kuss der aufgehenden Morgensonne leicht erglühten. Ich gab Bernard das Steuer, um das schöne Schauspiel des Sonnenaufgangs mit Ruhe zu bewundern. Es hatte sich inzwischen eine etwas stärkere Brise erhoben, die uns rasch über die violettfarbenen, leicht zitternden Wellen dahintrug. Eine Glocke begann zu läuten. Man hörte deutlich die drei rasch einander folgenden Schläge des Angelus. Wie mag es nur kommen, dass das Glockenläuten am frühen Morgen so leicht und lustig und beim Hereinbrechen der Nacht so schwerfällig klingt? Mir ist sie so lieb, diese kalte Morgenstunde, in der der Mensch noch schläft, während die Natur erwacht. Dann geht's durch die Luft wie geheimnisvoller Schauder, von denen die Langschläfer nichts ahnen. Man atmet tiefer, man trinkt in vollen Zügen das wiedererwachende Leben, das Leben, das seinen Kreislauf um die Sterne immer und immer wiederholt und dessen unergründliches Geheimnis uns ewig eine Qual sein wird. Raymond sagte, gleich haben wir Ostwind. Und Bernard, ich glaube eher Westwind. Der Schiffspatron Bernard ist mager, geschmeidig, auffallend sauber, sorgsam und vorsichtig. Bärtig bis zu den Schläfen hat er doch ein sympathisches Äußeres, einen freien, offenen Blick und eine angenehme Stimme. Er ist aufrichtig und mir treu ergeben. Aber auf offener See beunruhigt ihn alles. Der langsam aufsteigende Wind, die Wolken, die sich zusammenballen, ja sogar das Barometer, wenn es fleißig steigt, denn es könnte am Ende einen plötzlichen Windstoß ankündigen. Im Großen und Ganzen ein ausgezeichneter Seemann. Er überwacht unaufhörlich alles und treibt die Reinlichkeit so weit, dass er das Kupfer jedes Mal abreibt, sobald ein Tropfen Wasser darauf zu sehen ist. Raymond, sein Schwager, ist ein starker, kräftiger Bursche, gebräunt und bärtig, unermüdlich und unerschrocken, ebenso aufrichtig und mir ebenso treu ergeben wie jener, aber weniger beweglich, weniger geschmeidig, weniger nervös, ist er im Ganzen viel ruhiger und findet sich mit weit mehr Resignation mit den Überraschungen und Widerwärtigkeiten des Meeres ab. Bernard, Raymond und das Barometer stehen manchmal im heftigsten Widerspruch und spielen eine amüsante Komödie zu drei Personen, von denen eine stumm ist. »Sapristi, Herr, wir laufen aber gut«, sagt Bernard. »In der Tat sind wir schon an dem Golf von Sali und der Garoupe vorbei und nähern uns dem Cap Gros, einem flachen, niederen Felsen, der fast auf gleicher Höhe mit der Oberfläche des Wassers langgestreckt daliegt.« Jetzt wird die ganze Alpenkette sichtbar wie eine gewaltige Woge, die das Meer bedroht, eine schneebedeckte, granitene Woge, deren herausragende Spitzen wie schaumbedeckte Kegel aussehen. Und die Sonne geht auf hinter all diesem Eis und Schnee, auf dem sich Tausende und Abertausende Lichtstrahlen widerspiegeln. Soweit für heute, Folge 1 von 3. Das Buch heißt Zur See. In einer anderen Übersetzung heißt es Aufsee. Geschrieben von Guy de Maupassant, 1888. Es hat die ISBN die 9783-941-905 689. Es kostet als Leinenband, Hardcover, Fadenheftung mit Banderole und schönem Vorsatzpapier 20 Euro. Es ist aus dem Input Verlag und unsere Neuerscheinung im Herbst 2025. Nächste Woche kommt also die Folge 319 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 257. Das wird dann sein Folge 2 von 3 mit dem Titel Zur See von Guy de Maupassant. Gelesen von mir und ich bin der Verleger des Input Verlags. Besuchen Sie mich gerne bei den nächsten Buchmessen, 5. 6. Dezember in Hamburg, 10. bis 12. April 2026 im Museum der Arbeit bei der Messe Buchdruck Kunst und weiteren Messen mehr. Oder besuchen Sie unsere Website, die heißt natürlich www.input-verlag.de. Dort gibt es einen Webshop, wo Sie die Bücher erwerben können und wo Sie vor allem auch Fragen für Lesekreise haben. Denn Lesekreise, Literaturkreise sind unsere Hauptzielgruppe, mit denen arbeiten wir sehr gerne zusammen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören und herzliche Grüße aus Hamburg.